Es beginnt mit einer Tonaufnahme. Die belastet die ungarische Regierung. Ein Mann, den niemand so richtig kennt, veröffentlicht sie und wird in nur 2 Monaten zum politischen Superstar. Und so gehen in Ungarn nur wenige Monate vor der EU-Wahl plötzlich hunderttausende Menschen auf die Straße. Westliche Medien feiern den Neuen schon als eine Art Heilsbringer und Retter der ungarischen Demokratie. Zu Recht. ARD-Korrespondentin Anna Tillack beobachtet Peter Mojor. So heißt der Politik-Senkrechtstarter. Und sie erzählt bei FKM, ob er dem ungarischen Regierungschef Viktor Orbán gefährlich werden könnte. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Donnerstag, der 2. Mai. Hallo Anna.
Hallo Viktoria.
Wir starten in diese Folge mitten in Budapest, am ungarischen Nationalfeiertag, am 15. März.
Genau, also ich war in der Budapester Innenstadt. Da hat Orbán eine Rede gehalten.
Tisztelt Ünneplők!
Das macht er immer am 15. März, an diesem Feiertag. Da war natürlich riesig aufgebaut, große Bühne. Sehr, sehr viele Menschen waren da. Die hatten alle die ungarische Fahne an ihrer Kleidung auch stecken. Also es war sehr, sehr pompös. Und dann war das Entscheidende, dass nur ein paar Stunden später, circa 2 Kilometer entfernt, eine andere Veranstaltung stattfand. Und da waren die Straßen wieder absolut voller Menschen, also mehrere 10.000 Menschen sind da gekommen. Auch da waren ungarische Fahnen zu sehen. Und was uns auch überrascht hat, dass es tatsächlich ein Querschnitt der Gesellschaft war. Es waren junge Menschen da, es waren ältere Menschen da. Eine ziemlich beeindruckende Menge. Und das Spannende ist aber, die haben dann eben nicht Viktor Orbán zugejubelt, sondern die haben einem ganz anderen Mann zugejubelt. Der Mann, mit dem wir es zu tun haben, ist Peter Mojor.
176 évvel ezelőtt, ugyanezen a napon, néhány száz méterre innen, a Bilvax Kávéházban.
Und niemand hatte damit gerechnet, dass eben an diesem Tag noch eine andere Person so viele Massen auf die Straße bringen kann. Und dann hat er eben diese Rede auf der Bühne gehalten und diese Menge wirklich bewegt.
Mondjuk ki, hogy semmi sem mehet úgy tovább, mint az utóbbi 30 évben. Morális, politikai.
Er ist erst seit wenigen Wochen eigentlich auf der Bildfläche erschienen. Es ist ein Mann mit kurzen, blond gegelten Haaren, schlank. Er trägt meistens so als Erkennungszeichen ein weißes Hemd und ja, hat dann eine flammende Rede auf der Bühne gehalten und hat dann zusammen mit den Demonstranten immer wieder gerufen, sperrt sie ein, sperrt sie ein. Und das bezog sich auf Orbán und auf seine Regierung. Oder auch, wir haben keine Angst. Das waren so Sprechchöre, die wir immer wieder gehört haben.
Okay, also sperrt sie ein. Das erinnert mich auch an die Sprechchöre von Trump-Anhängern in den USA. Lock her up haben die ja gerufen. Also gemeint war da Hillary Clinton, Trumps Gegenkandidatin bei der US-Wahl 2016. Und dieser Peter Mojor, der tritt da an dem ungarischen Nationalfeiertag also sehr deutlich als Gegner der Orbán-Regierung auf. Was sagt er denn konkret?
Ja, im Prinzip wirft er Orbáns Regierung vor, dass er den Leuten das Land gestohlen hätte. Es geht immer wieder um Korruption, es geht um Vetternwirtschaft und dann skandiert er eben, man solle jetzt den Ungarn ihr eigenes Land zurückgeben. Das ist so sein Schlachtruf, mit dem er immer wieder aufgetreten ist.
Jetzt erstmal ganz grundsätzlich. Peter Mojor, wer ist das?
Also der Mann ist 43 Jahre alt, er ist Jurist und Vater von 3 Kindern. Er war verheiratet mit einer engen Vertrauten von Orbán, nämlich mit der ehemaligen Justizministerin Judith Varga. Und das Spannende an Peter Mojor ist, dass er 14 Jahre lang im System Orbán gearbeitet hat. Also er war in verschiedensten Positionen, er war in staatlichen Unternehmen beschäftigt, war aber auch als Diplomat in der ungarischen Botschaft in Brüssel zum Beispiel. Insofern war er immer sehr, sehr nah an der Macht dran. Er hat natürlich sehr, sehr viel gesehen und gehört und man kann ihn beschreiben eigentlich als bürgerlich konservativ. Also das finde ich nochmal ganz wichtig zu betonen. Peter Mojor ist kein Linker, kein Oppositioneller, wie wir ihn jetzt aus Deutschland sozusagen als Opposition wahrnehmen würden, sondern eher so eine Art Neuauflage von Viktor Orbán. Ich würde sagen, er war immer nahe dran an der Politik, aber er war selber kein Politiker und in der großen ungarischen Öffentlichkeit kannte man ihn auch nicht wirklich.
Und trotzdem ist er ja jetzt ein scharfer Kritiker, wenn er sperrt sie ein, sperrt die Orbán-Regierung ein, ruft. Aber bisher hatten politische Gegner doch eher keine Chance gegen Viktor Orbán, oder?
Absolut. Also das ist, würde ich sogar sagen, der Hauptpunkt. Er hat eigentlich seit Jahren alle politischen Gegner oder Personen, die ihm vielleicht gefährlich werden könnten, über lang oder kurz ausgeschaltet. Er regiert mit einer Zweidrittelmehrheit in Ungarn. Das festigt sozusagen seine Macht. Er kontrolliert inzwischen fast alle Medien. Und er hat eben den ganzen Staat so umgebaut, dass eigentlich Andersdenkende kaum noch gegen ihn ankommen. Also man kann sagen, es ist momentan in Ungarn keine wirkliche Demokratie, sondern Experten sprechen von einer illiberalen Demokratie.
Und er ist ja auch auf europäischer Ebene ein einflussreicher Mann.
Absolut. Vor allen Dingen durch seine sehr eigenwillige Haltung des Blockierens, so hat man ihn ja auch in Brüssel immer wieder kennengelernt, dass er einfach gewisse Entscheidungen nicht mitträgt, dass er sich widersetzt, dass er bei wichtigen Entscheidungen dann den Raum verlassen hat, dass er schon auch das Mittel der, man nennt es manchmal flapsig, Erpressung auch nutzt. Und da hat er durchaus Einfluss, weil er wichtige EU-Entscheidungen einfach blockieren oder auf Eis legen kann. Und womit Orbán jetzt nicht gerechnet hat, ist, dass dann plötzlich jemand aus den eigenen Reihen auftaucht. Das ist ja so eine Opposition, die man gar nicht auf dem Schirm hat. Also jemand, der von innen kommt, der das System sehr, sehr gut kennt und der dann plötzlich auspackt.
Ja, und der offenbar so eine Erscheinung ist, dass auch deutsche oder westeuropäische Medien Murca sogar als Messias betiteln. Das ist schon ein großes Wort, oder?
Ja, das ist absolut krass. Das sieht man in Ungarn, glaube ich, auch ein wenig anders. Das ist dann die ausländische Presse, die versucht, dieses Phänomen irgendwie zu verstehen. Und es liegt natürlich auch daran, dass man da gleich zu so einem großen Wort greift, weil man das Gefühl hat, alle in Europa verstehen nicht so ganz, dass Orbán trotz seines sehr eigenwilligen Politikstils eigentlich keinen so richtigen, ernstzunehmenden Gegner hat. Und dieser Gegner kam einfach in den letzten Jahren, seit Orbán eigentlich an der Macht ist, kam da kein ernstzunehmender Gegner aufs Tableau. Und deswegen konnte er ja auch dieses System so zuschneiden, dass er seine Macht immer mehr gesichert hat.
Ja, und wie konnte Peter Mojo dann so beliebt werden, wenn Orbán die ungarischen Medien im Griff hat?
Da gab es eigentlich einen Schlüsselmoment, den Peter Mojo relativ geschickt für sich genutzt hat. Und zwar gab es in Ungarn im Februar die sogenannte Begnadigungsaffäre. Kurz zusammengefasst war das so, dass die Staatspräsidentin den Helfershelfer eines Pädophilen begnadigt hat.
In Ungarn ist die Präsidentin nicht mehr im Amt und der Ministerpräsident unter Druck. Katalin Novak war am vergangenen Wochenende zurückgetreten, nachdem bekannt wurde, dass sie im Frühjahr 2023 einen Mann begnadigt hatte, der Missbrauchsfälle vertuscht hatte.
Und die Justizministerin, das war die Ex-Frau von Peter Mojor, hat diese Begnadigung unterschrieben.
Peter Mojor geht an die Öffentlichkeit, nachdem seine Ex-Frau Judith Varga, die frühere Justizministerin und zuletzt Europaspitzenkandidatin, alle politischen Funktionen niedergelegt hatte.
Also da gab es einen riesigen Aufschrei. Die Menschen haben das einfach nicht verstanden, dass sonst eben wahnsinnig hohe moralische Maßstäbe gelten und dass das plötzlich alles außer Kraft gesetzt wird und man diesen Mann dann auf freien Fuß setzt. Also da war wirklich ein Sturm der Entrüstung zu spüren. Natürlich mussten zwei Frauen ihre Ämter verlassen, die Staatspräsidentin und die Justizministerin. Aber im Endeffekt fallen diese großen gravierenden Entscheidungen auf Viktor Orbán zurück.
Für Ungarns Regierungschef Viktor Orbán ist der Schutz von Kindern und Familie ein Markenkern. Beim Besuch von Papst Franziskus im letzten Jahr inszeniert er sich als oberster Familienschützer. Der Skandal erschüttert die Glaubwürdigkeit Orbáns.
Das hat man ihm sehr, sehr übel genommen. Einfach, du musst dir vorstellen, in Ungarn wird Kinderschutz wahnsinnig groß geschrieben. Man sagt, dass er 3-4 Prozentpunkte allein durch diesen Skandal verloren hat. Und genau diesen Moment hat dann Peter Mojo eigentlich genützt und hat dann beschlossen, eine YouTube-Plattform zu nutzen. Partisan heißt die, das ist ein unabhängiges Medium.
Servus Peter, grüß dich, ich habe eine Frage.
Jo, ich stehe, servus.
Ja. Also er war da zu Gast in einer Sendung auf YouTube oder wie war das?
Genau, er war zu Gast in einer Sendung auf YouTube und hat dann ein, dreiviertel Stunden lang Insiderwissen ausgepackt, über das System Orbán gesprochen, Korruption angeprangert. Und was ich eben ganz spannend finde, dieses Video wurde gleich in den ersten Tagen mehr als 2 Millionen Mal geklickt. Mhm. Bei einer ungarischen Bevölkerung von weniger als 10 Millionen. Peter Mozsa hat immer wieder gesagt, das Problem ist, dass in Ungarn die Macht und der Besitz in der Hand ganz weniger Familien liegt. Er hat immer wieder über Oligarchie gesprochen.
Azt, hogy az kialakulhat normálisan egy országban, hogy mondjuk
der Mann beschreibt, wie das auf Orbán zugeschnittene System funktioniert. Er kritisiert, dass in Ungarn eine kleine Clique aus Orbán-getreuen und loyalen Familien entscheidet.
Er hat gesagt, das ist alles nicht fair verteilt. Er hat auch dann Beispiele genannt. Er hat zum Beispiel über Ausschreibungen gesprochen und hat dann aus seiner eigenen beruflichen Erfahrung einen Fall geschildert, wo man immer wieder die gleiche Firma anheuern musste, obwohl die viel teurer war als andere Mitbewerber.
Also echt schwere Vorwürfe. Das klingt ja, als würde da einiges nicht so richtig sauber laufen. Sind das jetzt einfach nur Anschuldigungen oder hat er dafür auch Belege?
Naja, zunächst mal sind das Vorwürfe, die interessanterweise in der ungarischen Öffentlichkeit gar nicht neu sind. Also es ist ja ein offenes Geheimnis, dass es in Ungarn korrupte Praktiken gibt, dass zum Teil mit Mafia-Methoden, so nennt es auch Peter Mozsa, gearbeitet wird. Das hat die Opposition seit Jahren immer schon wieder angeprangert. Es gab auch EU-Parlamentarier, die extra nach Ungarn gefahren sind, die diesen ganzen Prozess, das ganze System sehr lange, sehr intensiv beobachtet haben. Die kamen alle zu dem gleichen Schluss. Aber was eben das Besondere ist bei ihm, dass die Leute ihm mehr Vertrauen oder eine größere Glaubwürdigkeit schenken, weil er eben ein Insider ist und innen aus diesem System kommt und das Ganze mit den eigenen Augen und Ohren eben beobachten konnte.
Also er ist so eine Art Whistleblower, könnte man sagen.
Genau, im Endeffekt hat er einfach eine höhere Glaubwürdigkeit, weil er auch durch seine Ex-Frau ganz nah dran war. Sie war eine enge Vertraute von Orbán. Er hat das alles gesehen und gehört. Und weil du aber gerade auch noch nach Beweisen fragtest, das ist natürlich ein ganz großer Punkt. Das kommt dann immer von allen, wie will der Mann das beweisen? Mhm. Er kokettiert immer ein bisschen damit, dass er sagt, ich habe so viel vorliegen, ich könnte das ganze System in die Luft jagen. Das ist so, also er könnte sozusagen alles stürzen durch sein Insiderwissen. Aber offenbar will er das Ganze Schritt für Schritt an die Öffentlichkeit bringen. Und begonnen hat er da mit einer Tonaufnahme. Das ist ein Gespräch, das er mitgeschnitten hat, ein Gespräch zwischen sich und Judith Vorga, der damaligen Justizministerin und seiner Ex-Frau. Und in diesem Gespräch geht es darum, dass hochrangige Namen aus Gerichtsakten verschwunden sind. Und in diesen Gerichtsakten ging es eben um Bestechungsgelder. Und ich meine, wenn da hochrangige Namen aus diesen Akten verschwinden, ist das natürlich schon ein sehr, sehr starker und sehr großer Vorwurf.
Jetzt ist das ja seine Ex-Frau, um die es da geht und die auch in diese Vorwürfe verwickelt ist. Da könnte man auf die Idee kommen, ob es da vielleicht um eine private Fehde geht. Will der einfach nur seine Ex-Frau quasi in die Pfanne hauen?
Naja, also zunächst mal hat er ja mit dem Schritt in die Öffentlichkeit gewartet, bis er sie in ihrem Amt nicht mehr gefährden kann. Also sie war da schon als Justizministerin zurückgetreten. Natürlich ist es momentan so, dass da eine riesige Schlammschlacht am Laufen ist. Also man hört immer wieder, dass es da gewalttätige Vorfälle in der Ehe gegeben haben soll. Man muss aber sagen, das ist alles nicht belegt. Es scheint eine sehr unglückliche Ehe zwischen den beiden gewesen zu sein. Und das zieht jetzt noch so den ein oder anderen Kreis. Was da genau passiert ist, das können wir schlicht nicht beurteilen. Was aber klar ist, ist, dass auch Judith Vorga den Inhalt dieses Audiotapes, also immer diese Inhalte, wenn es um Korruption geht, wenn es um den Vorwurf geht, dass da Gelder abgeflossen sind, das wird eigentlich von niemandem in Zweifel gezogen, dass das stimmt. Dieses Tonband, diesen Audiomitschnitt, hat er dann auch öffentlichkeitswirksam zur Staatsanwaltschaft gebracht. Immer wo er auftritt, sind wahnsinnig viele Medien anwesend und verfolgen ihn auf Schritt und Tritt. Und er hat dann natürlich noch ein Statement gegeben und hat auch gefordert, dass das alles aufgeklärt wird, dass es eben unabhängig untersucht wird. Er hat ja auch Grund zur Sorge, dass die Staatsanwaltschaft auch nicht ganz unabhängig arbeitet. Und an diesem Tag hat er dann auch gleich spontan nochmal zu einer Demonstration aufgerufen.
Aha, und ist dem Aufruf auch wer gefolgt?
Er hat es auf Facebook gepostet und wenige Stunden später waren wieder Zehntausende von Menschen vor der Staatsanwaltschaft und haben seinen Worten zugehört. Das muss er improvisiert haben, also das kann nicht von langer Hand geplant gewesen sein. Es gab ja keine Bühne, es war alles eben sehr provisorisch. Und so hat er sich beholfen mit der Hilfe eines engen Vertrauten. Der hat ihm einfach einen LKW dahingestellt und so umgebaut, dass er dann auf der Ladefläche stehen konnte mit einem Mikro in der Hand und zum Volk gesprochen hat. Und für uns als politische Beobachter war das natürlich interessant zu sehen, dass er das eben nicht von langer Hand planen musste, sondern es waren wirklich zwischen dem Aufruf auf Facebook und der realen Demonstration, da lagen nur ganz wenige Stunden. Mhm. Also das war schon interessant zu sehen, wie sehr die Menschen auf ihn hören und wie groß sein Charisma da zu sein scheint. Er sagt, die Macht soll dem Volk zurückgegeben werden. Und mit dieser einfachen, deutlichen Sprache trifft er schon sehr einen Nerv. Und auch mit dem Versprechen, eben Ungarn den Ungarn zurückzugeben.
Also, wir haben mit Peter Mordor einen Politiker, der Regierungschef Viktor Orbán herausfordert. Der weiß, einen Teil der Medien für sich zu nutzen, der offenbar Insider-Infos aus dem Orbán-Zirkel hat und dem auch viele Ungarn begeistert zuhören. Wie groß ist diese Bewegung um ihn denn jetzt?
Naja, also es wird deutlich in dem Zuspruch, den er bekommt, wenn er Dinge in den sozialen Medien postet. Das tut er sehr oft, da ist er sehr erfahren drin, da hat er wahnsinnig viele Anhänger. Deswegen, glaube ich, kann er auch so viele Menschen mobilisieren.
Im Nachbarland Ungarn sind heute Zehntausende zu Protesten gegen die Regierung Orbán auf die Straße gegangen. Dazu aufgerufen hatte der Regierungskritiker Modior.
Am 6. April zum Beispiel waren an die 250.000 Menschen da. Und das ist einfach eine der größten Demonstrationen, die es überhaupt gab in Ungarn in den letzten Jahren.
Also, da scheint was losgetreten worden zu sein. Wird dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán wahrscheinlich nicht so gut gefallen, könnte ich mir vorstellen. Wie hat denn die Regierung auf Mordor und die Proteste reagiert?
Die regierungsnahe Presse zum Beispiel versucht, ja, mit allen Möglichkeiten eigentlich ihn zu diskreditieren. Also da wird immer wieder gesagt, das macht der Mann eigentlich aus Rache. Mordor wird von den Amerikanern unterstützt. Mordor sei ein Psychopath. Dann liest man zum Beispiel, die Demo wurde vom Ausland organisiert. Oder, was ich besonders lustig finde, eine Schlagzeile, es waren nur sehr wenige Leute auf der Demo. Mhm. Also wirklich Dinge, die man mit neutralen Fakten betrachtet, die einfach falsch sind. Und da spürt man einfach eine Nervosität. Was ich auch interessant finde, ist, dass Viktor Orbán selbst gar nicht auf ihn reagiert. Er spricht seinen Namen nie aus. Er versucht ihn sozusagen zu ignorieren und scheint dadurch zu hoffen, dass dieses Phänomen des Peter Mordor, der so plötzlich aufgeploppt ist, dass es durch diese Nichtbeachtung irgendwie wieder verschwindet. Aber ja, danach sieht es eigentlich gerade nicht aus.
Und jetzt mal ganz konkret. Hat der wirklich Chancen, Viktor Orbán zu stürzen oder ihn zu ersetzen?
Also um ihn zu stürzen, muss er erstmal selber ein gutes Ergebnis erzielen. Da müssen wir jetzt die Wahlen abwarten, vor allem die Parlamentswahlen in Ungarn im Jahr 2026. Also er muss erstmal überhaupt bis dahin kommen und 2 Jahre durchhalten. Und dann muss er entweder selber ein so gutes Ergebnis erzielen, dass er eine Zweidrittelmehrheit im Parlament hat, so wie jetzt Orbán, was er selber für möglich hält. Das hat er in einem Interview gerade auch nochmal so gesagt. Ich halte das für nicht ganz so realistisch.
Diese Wahl in Ungarn ist ja aber erst in 2 Jahren. Viel näher ist ja die Europawahl im Juni. Könnte das vorher schon mal ein Test sein?
Er wurde in Interviews immer wieder gefragt, naja, wie willst du das denn jetzt weitermachen? Wie soll das weitergehen? Was resultiert denn daraus? Du sprichst immer davon, es muss einen Wandel geben. Und ich glaube, da wurde der Druck auf ihn wahnsinnig hoch, dass er nicht nur diese großen Reden schwingen kann und große Worte finden kann, sondern dass wirklich politisch was passieren muss. Jetzt hat er ja auch eine Partei gefunden, also Peter Mordor wollte immer eine eigene Partei gründen. Das hat er aus Zeitgründen nicht geschafft, das war aber kein Problem. Er hat eine kleine Partei, die in Ungarn schon registriert war, für sich übernommen. Also TISA heißt diese Partei, Respekt und Freiheit. Und mit dieser Partei will er auch bei der Europawahl antreten. Und da ist er jetzt mit dieser neuen Partei, mit der er antritt, sehr, sehr konkret geworden. Und die ersten Umfragen, die es dazu gibt, sehen ihn schon zwischen 13% und 20%. Also das wäre auf jeden Fall mal für eine Partei, die jetzt gerade neu erstanden ist, eigentlich kein schlechtes Ergebnis, muss man sagen. Er selber würde nicht nach Brüssel gehen, sondern er sucht gerade nach Mitbewerbern. Mhm. Das heißt, er sieht seine Rolle absolut in Ungarn.
Dann ist ja die große Frage, kann er in Ungarn wirklich auf Dauer politisch Fuß fassen? Was sagt denn die Opposition zu diesem neuen Mann?
Ja, das ist eine bisschen schwierige Gemengelage, denn wie du dir vorstellen kannst, sind natürlich die Oppositionsparteien, die ja jetzt schon um Aufmerksamkeit kämpfen, die sind alles andere als begeistert, dass da jetzt ein politischer Konkurrent da ist, der noch dazu so viel Strahlkraft hat, der so erfolgreich ist. Fidesz ist so stark, dass die Opposition eigentlich seit Jahren gar keine wirkliche Chance mehr hat. Mhm. Die Opposition hat in Ungarn nur dann eine Chance, wenn sie sich zusammentut. Also es ist wahnsinnig zerstückelt in kleine Parteien, sehr fragmentiert. Und wenn sich jetzt all diese kleinen Parteien beherzt einander anschließen und gemeinsame Sache machen, dann kann man sich natürlich vorstellen, dass das unglaublich schwierig ist, weil das Spektrum dann von liberalen Parteien bis zu streng rechten Parteien reicht und die haben einfach keine gemeinsame politische Grundlage. Also zum Beispiel auch der letzte Oppositionspolitiker bei den Parlamentswahlen 2022, das war zum Beispiel auch ein sehr charismatischer Mensch und der ist damals krachend gescheitert. Der hatte einfach keine Möglichkeit, dieses wilde Oppositionsbündnis gemeinsam zu einem Sieg zu führen. Das hat nicht funktioniert.
Und Peter Mordor und seine Partei, was müsste der denn machen für einen Wahlsieg?
Er bräuchte Unterstützer aus dem Fidesz-Lager, damit er selber richtig erfolgreich sein kann. Und er kann nicht davon ausgehen, dass jetzt plötzlich alle Menschen von der Fidesz zu ihm überlaufen. Das ist ja auch ein Prozess. Und momentan hat Orban immer noch Zustimmungswerte bei ungefähr 40%. Das heißt, er sitzt jetzt gerade zu fest im Sattel, um sich das wirklich als realistisches Szenario zu überlegen.
Also man merkt, da ist noch viel Ungewissheit. Was mich aber noch beschäftigt, der wird ja so als Heilsbringer gefeiert von vielen und der verspricht, alles so ganz anders zu machen als die jetzige Regierung, also viel ehrlicher vor allem, weniger korrupt. Wie vertrauenserweckend sind denn diese Versprechungen? Wie schätzt du das ein?
Ich bin da skeptisch, ganz offen gesprochen. Ja. Das ist auch eine Stimmung, die wir auf den Demonstrationen immer wieder gehört haben. Der Mann war 14 Jahre lang selber Teil des Systems und viele fragen sich natürlich, warum hat er das so lange mitgetragen? Warum ist er nicht früher damit rausgekommen, an die Öffentlichkeit gegangen? Warum dieser Moment im Februar? Das sind einfach Fragen, die man nicht so ganz einwandfrei klären kann. Er sagt von sich selbst, er war schon immer jemand, der dieses System absolut kritisch gesehen hat und er hat nur auf den richtigen Moment gewartet. Die Gegenthese könnte auch einfach sein, dass er doch ein sehr machtbewusster Mensch ist. Also wir sind sozusagen uneins. Ist er eine machtgetriebene Person oder ist er wirklich absolut idealistisch und integer? Und das wird man in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten herausfinden müssen. Da wird dann auch die spannende Frage sein, kann er denn irgendwann ein eigenes politisches Programm entwickeln? Mhm. Momentan hat er große Worte, große Thesen. Er will mit der Korruption aufräumen. Er will die Mafia-Methoden von Orban beenden. Aber so richtig konkrete politische Vorschläge, was man denn im Land ändern muss, die haben wir bisher nur sehr spärlich gehört von ihm.
Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass dieser Mann nicht nur gefährlich ist für Viktor Orban, sondern nehmen wir mal an, der wird das neue Staatsoberhaupt. Was hieße das denn für uns und für Europa, wenn er Orban ablösen würde?
Naja, im besten Falle hieße es, dass man einen verlässlicheren Partner hat als Europa, natürlich dann auch als Deutschland. Also jemand, der sich an Beschlüsse, an Abmachungen hält. Es wird aber zum Beispiel auch gerade in Punkt Migration, da hat er schon angekündigt, da wird er den gleichen harten Kurs wie Orban weiterfahren. Also es ist jetzt nicht zu erwarten, dass in Ungarn plötzlich die Willkommenskultur einzieht. Wir würden wahrscheinlich gar nicht so viel merken, weil diese ganzen Korruptionsskandale sind ja vor allen Dingen ein innenpolitisches Problem. Ein Problem, das die Leute lähmt, das die Leute verärgert, das Gelder abfließen lässt. Da würde er anders haushalten, zumindest das verspricht er. Aber auf der Ebene nach außen wird gar kein großer Unterschied zu erkennen sein. Das, finde ich, sieht man auch ganz schön, wenn er nach der Ukraine gefragt wird. Da sagt er zum Beispiel, unter ihm gäbe es auch keine Waffenlieferungen in die Ukraine, auch keine Waffenlieferungen über ungarisches Territorium. Und das hat er auch selber gesagt, im Prinzip findet er vieles, was Orbán außenpolitisch macht, ganz gut und würde da eine ähnliche Linie fahren.
Mhm.
Also da brauchen wir uns nichts vormachen. Im Prinzip ist es so ein bisschen wie eine neue, etwas politisch cleanere Version von Viktor Orbán, mit der wir es dann zu tun hätten.
Mhm.
Aber man muss auch noch sagen, Viktoria, die nächsten Wahlen in Ungarn, die über diese Dinge entscheiden, die sind ja erst im Jahr 2026.
Mhm.
Und da kommt jetzt die ganz, ganz spannende Frage ins Spiel. Kann er denn bis dahin überhaupt durchhalten? Wer unterstützt ihn und kommt er denn überhaupt so weit?
Mhm.
Oder geht ihm davor die Luft aus?
Anna, vielen Dank dir.
Sehr, sehr gerne.
Anna Tillack berichtet aus dem ARD-Studio in Wien und hat von dort aus alles im Blick, was in Südosteuropa passiert und so eben auch die Entwicklungen in Ungarn. Artikel von Anna und andere Updates aus Ungarn findet ihr immer bei den Kolleginnen und Kollegen von tagesschau.de. Autorin dieser Folge ist Kira Lorenz. Mitgearbeitet haben Lukas Waschbüsch und Marc Hoffmann. Produktion Christiane Gerhäuser-Kamp, Adele Messmer, Alexander Gerhardt und Christine Dreier. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Bis dahin, ciao, macht's gut. Und Auslandsthemen sind euer Ding? Ihr wollt ein bisschen besser verstehen, wie die Welt funktioniert? Dann empfehle ich euch den Weltspiegel-Podcast. Warum bringt es die Einwohner Balis inzwischen zur Weißglut, wenn sie sehen, wie Touristen Heiligtümer missachten? Welche Wege führen aus der Wasserkrise? Und wie nutzen clevere Ukrainerinnen Dating-Apps zur Spionage während des Kriegs? Im Weltspiegel-Podcast schaut ihr zusammen mit den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD auf die Welt und erfahrt all das, wofür in den Nachrichten manchmal nicht genug Platz ist. Jede Woche erwartet euch eine knappe halbe Stunde Welt aufs Ohr. Im Weltspiegel-Podcast in der ARD-Audiothek. Den Link findet ihr auch in unseren Shownotes.